Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von Syndicate.com, Ihr Anbieter für Internet- und Open-Source-Kompetenz in Göttingen. www.syndicate.com. Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.
Das Orchester Göttinger Musikfreunde empfängt seine Gäste aus Valencia am 7. Dezember mit einem gemeinsamen Benefizkonzert in der St. Pauluskirche. Dieses Benefizprojekt möchten wir Ihnen heute in unserer Reihe im Gespräch vorstellen. Wenige Wochen nach dem Gastspiel des Orchesters in Valencia zum Konzert mit dem Universitätschor der Stadt war es in der spanischen Region zu einer Flutkatastrophe gekommen. Für den geplanten Gegenbesuch der Chorgemeinschaft formierte sich spontan ein musikalisches Solidarbündnis mit dem Orchester und einem Projektchor, um mit den Gästen aus Spanien einen musikalischen Abend zugunsten der Flutopfer zu gestalten. Sie hören ein Gespräch mit Michael Sinapius, dem Vereinsvorsitzenden des Orchesters, und Dirigent Alban Matthias, die das gemeinsame Konzertprogramm vorstellen und auch über weitere musikalische Pläne berichten. Herr Sinapius, Sie hatten ja mit dem Orchester Göttinger Musikfreunde und wunderbaren Sängerinnen und Sängern eine Konzertreise nach Valencia. Jetzt ist quasi der Gegenbesuch fällig, aber eben unter besonderen Umständen.
Ja, das hat sich dann ergeben, die besonderen Umstände. Also zunächst mal war da mit verbunden, der Chor hat gesagt, ja, wir machen mit euch gerne ein gemeinschaftliches Projekt, wenn, und das war von Anfang an klar, wir sozusagen einen Gegenbesuch machen in Göttingen und auch ein zweites Konzert dann in Göttingen geben. Und zwischen unserem Besuch, der im Oktober stattgefunden hat, und dem jetzigen Besuch war die ganz wirklich katastrophale Flutwelle in Valencia und Umgebung und hat damit uns vor ganz neue Herausforderungen, Probleme gestellt. Kommen überhaupt alle Sänger? Welche Sänger können kommen und welche Beteiligung werden wir haben? Dann haben wir uns überlegt, wie können wir eigentlich auch die Menschen, die wir kennengelernt haben und auch schätzen und gelernt haben, eigentlich dort vor Ort unterstützen. Und so ist die Idee dann entstanden, zu sagen, dann machen wir dieses Konzert als ein Benefizkonzert und können damit den Opfern der Flutkatastrophe eine Hilfe zukommen lassen. Das Orchester waren wir uns einig, dass wir das so machen wollen und gesagt haben, wir wollen das als Benefizkonzert machen. Die Einnahmen des Konzertabends inklusive, wie wir hoffen, zusätzlicher Spenden gehen dann direkt nach Spanien.
Es ist ja eine ziemlich umfangreiche, nenne ich es mal, Besetzung. Es ist ja auch ein Projektchor aus Mitgliedern Göttinger Chöre mit am Start. Hat sich der spontan gebildet oder war das überhaupt die Idee jetzt für das Konzert?
Wir haben zunächst mal überlegt, wie wir den Chor aus Valencia, die mit 35 Leuten kommen wollten, war von Anfang an der Wunsch aus Valencia, eine Verstärkung zu haben. Dass wir die Voraussetzung hatten, dass dort eben wirklich eine Naturkatastrophe über diese Stadt hereingebrochen ist, haben wir überlegt, wie können wir ein zusätzliches Zeichen der Verbundenheit setzen und haben dann alle Göttinger Chöre eingeladen, zu sagen, wer möchte, wer hat Zeit, wer möchte mitsingen. Und da war eine spontane, große Bereitschaft, das zu unterstützen und damit die Verbundenheit auch mit den musikalischen Menschen, den Musikern in Valencia zu zeigen. Mit dem Chorleiter an der Pauluskirche, wo wir die Aufführung von Anfang an geplant haben, ist auch mal Kontakt aufgenommen und der hat spontan seine Bereitschaft erklärt. Wir nennen das jetzt Projektchor, also Menschen, die alle singen wollen und mitsingen wollen. Über 50 Leute, die in diesem Projektchor mitsingen möchten und der hat sich dann mit denen einen ganzen Nachmittag und Abend getroffen und das Programm einstudiert. Und da ist auch der Dirigent aus Valencia schon dabei gewesen und hat das sozusagen auch schon mit seine Ideen dort hineingetragen.
Stand denn das Programm schon fest, als der Gegenbesuch in Planung war? Oder haben Sie da, Herr Matthias, als neuer musikalischer Kopf des Orchesters gesagt, lass uns doch das und das Stück erstmal überlegen, ob wir es mit reinnehmen.
Also eigentlich stand das Programm schon von Anfang an fest, anfangs. Aber da kam eben aus Spanien der Vorschlag für den Messias, Ausschnitte daraus.
Hinreißend schöne Chormusik.
Also ja, es ist wunderschöne Chormusik.
Und das in so einer Händelstadt wie Göttingen ist das natürlich Perfekt.
Bach und Buxtehude, die kamen etwas später dazu. Aber es war auch von Anfang an klar, dass wir diese Heidensinfonie machen, die ja auch ein ganz besonderes Stück ist.
Was ist so Besonderes an dieser Heidensinfonie, die ja den Titel La Passione bekommen hat, wo die Kenner spekulieren, ob das jetzt eher mit einem tragischen Anlass zu tun hat oder mehr so eine ironische Wolte von Haydn war? Also darüber wird ja viel gedeutet und gedichtet.
Naja, es gibt viele Faktoren, Leidenschaft oder auch Schmerz, Trauer, das sind so die Begriffe, die man mit dem Stück wunderbar verbinden kann. Es gibt ja auch, muss man dazu sagen, diesen anderen Titel, der, glaube ich, in Programmheften auch schon mal aufgetaucht ist, der gut gelaunte Quäker. Der passt meiner Ansicht nach nicht sehr zu dem Stück, weil wenn man jetzt diese Musik hört, die hat kaum was Positives. Die ist eigentlich entweder wirklich aggressiv oder sehr innig, sehr in sich gekehrt. Der dritte Satz ist das ein bisschen leichter, ein bisschen beschwingter, aber sonst ist es alles sehr F-Moll-lastig und sehr düster.
Was hat Sie an dieser Symphonie gelockt, jetzt ganz speziell? Einfach die mit den Musikern einzustudieren.
Es ist einfach großartige Musik. Man kann einfach unglaublich viel daran zeigen. Farben, Kontraste und ist jetzt zugegebenermaßen als Dirigent nicht die Dirigentenmusik in Anführungsstrichen, aber es ist eben die Arbeit an den Klangfarben, an Kontrasten, das ist unglaublich reizvoll. Und speziell jetzt bei dieser Sinfonie ist natürlich generell die besondere Färbung der Sinfonie einfach herausragend. Auch bei Haydn. Man kann die Abschiedssinfonie noch nennen und ein paar andere, aber es gibt kaum eine für mich, die so charakteristisch ist wie diese Sinfonie.
Für Haydn als Komponisten. Sie haben ja da noch Corelli mit reingeschmuggelt, obwohl das Orchester ja eher auf den Bereich Klassik, Romantik eingestimmt ist, traditionell.
Das würde ich jetzt nicht als hineingeschummelt bezeichnen, aber geschmuggelt, das war geschmuggelt. Es war ein Wunsch aus Spanien, den Corelli noch mit dazu zu nehmen, weil er natürlich in die Weihnachtszeit besonders gut passt, weil er den Ausklang hat, dann mit der Hirtenmusik, würde ich mal sagen, Pastorale. Und dann war der Wunsch eben aus Spanien sozusagen diese Musik mit aufzunehmen. Man muss vielleicht ein bisschen dazu sagen, wir fangen ja erstmal in dem Konzert mit einer relativ großen Besetzung an. Relativ groß, es ist nicht eine volle Sinfonieorchesterbesetzung, fehlt vieles an Bläsern, aber es ist zumindest eine größere Besetzung. Und das war auch ein wichtiger Punkt, dass wir sagen, wir wollen ein Stück haben, bei dem das ganze Orchester weitestgehend mitspielen kann, um die Gäste zu begrüßen, um zu sagen, ihr seid willkommen und nicht mit einer kleinen Besetzung. Und danach werden wir dann mit einer reduzierten Besetzung spielen, die dann für den Messias angemessen sind, weil, so muss man das auch tatsächlich auch erstmal festhalten, der Dirigent aus Spanien, Francesc Valtegabres, der will gerne das in einer barocken Aufführungspraxis zeigen. Und deswegen war die Idee, den Übergang von einer etwas größeren zu kleineren Besetzung dann auch mit einem Stück wie dem Corelli zu gestalten, den wir dann auch in einer kleineren Besetzung machen und hierbei eben als Besonderheit dann mit Cembalo und eben vom Cembalo aus von unserem Dirigent dirigiert. Fast kammermusikalisch könnte man sagen, ist das Ganze, was wir dabei aufführen. Und somit führen wir in den Händel, in diese Klangfarben des Händels von dem Haydn, glaube ich, ganz gut rein. Ne?
Ergänzend kann man noch sagen, der Corelli hat ja einen Beinamen, Concerto Fatto per la Notte di Natale, so. Und das heißt quasi Concerto Grosso für die Weihnachtsnacht speziell geschrieben. Eben, du hast es angesprochen, mit dem letzten Satz der Pastorale, die ja im Grunde dann wiederum einen Bogen schlägt zu Händel. Er hat Ähnliches geschrieben. Die Pifa, die wird auch erklingen und hat einfach einen wunderbaren Bogen geschlagen.
Und dann so als besondere Elemente, nenne ich es jetzt mal, auch für den Chor, noch Bach und Buxtehude.
Genau, das war einfach relativ spontan.
Das kann man erklären. Wir hatten für den Messias eine etwas größere Auswahl. Und durch die Flutkatastrophe hat der Chor in Spanien halt Probenausfall gehabt. Die haben sich nicht treffen können, weil die Probenräume zum Teil nicht zur Verfügung standen.
Unter Wasser.
Unter Wasser waren. Und dann kam die Idee zu sagen, lass uns die Dinge, die wir nicht schaffen, zu proben in Valencia, die wir nicht proben, ersetzen durch zwei zusätzliche Chorstücke, die der Chor aus Valencia wahrscheinlich, so gehe ich davon aus, einstudiert hat und sozusagen im Gepäck mitbringt. Und von daher ist das eine Folge dessen, eine der Naturkatastrophe dort vor Ort, dass wir gesagt haben, na gut, wir müssen mit den Dingen irgendwie umgehen und ein vollständiges Konzertprogramm bringen. Aber es sind zwei schöne Stücke. Der Bach-Choral ist sehr bekannt, den mögen alle. In den drei Achtelfiguren hat eine Ähnlichkeit zu den Hirtenmusiken, so dass man sagen kann, ja, passt eigentlich ganz gut dazu und man kann das sehr schön musizieren.
Und da ja Bach, wie wir alle wissen, sehr angetan war von Buxtehude.
Absolut, ja. Passt also gut und ist ein anspruchsvolles Chorstückchen, aber ich gehe davon aus, das haben wir jetzt nicht besprochen, aber dass das etwas ist, was der Chor in Valencia parat hat, was er jetzt, womit er den Probenausfall auch gewissermaßen kompensieren kann.
Ja, wenn der Chor das in seinem Fundus
das
hat umso dann, schöner.
Das ist das Repertoire, nehme ich an, bei ihm.
Und in Göttingen gab es ja gerade bei St. Jakobi ein Buxtehude, musikalische auch. Widmung und jetzt zu Weihnachten nochmal ein Ständchen.
Passt auch.
Why not? Das passt auch. Herr Matthias, das ist jetzt Ihr erstes Konzert mit dem Orchester Göttinger Musikfreunde. Wie sind Sie in Verbindung mit Göttingen gekommen?
Das ist im Grunde dem klar war, dass Javier, der vorherige Leiter, mit meinem ehemaligen Professor Nicolas Pasquet nach Spanien gehen wird. Nicolas Pasquet war vorher in Weimar, hat die Hochschule jetzt gewechselt und ist eben jetzt nach Spanien gegangen. Und Javier hatte entschieden, mitzukommen, wie einige andere Studierende auch. Und da war eben klar, er wird das dann nicht mehr fortführen können in Göttingen. Und dann gab es eine Ausschreibung und ein Vordirigat. Und das wurde dann bei uns an unsere Klasse speziell weitergeleitet. Und darauf habe ich mich einfach beworben.
Also Sie waren auch hellhörig,
Why not? Genau, das kam per Mail und da habe ich mich einfach drauf beworben. Das ist die Kurzversion. Und war natürlich überglücklich, als es dann geklappt hat.
Es gibt ja eine Tradition des Orchesters, nicht nur auf der einen Seite junge Musiker, Musikerinnen zu bestärken, zu fördern, sondern mehr und mehr auch junge Dirigenten noch in der Ausbildung, so in der Verfeinerung ihrer Technik und ihrer musikalischen Fantasien.
Ja, das stimmt. Wir haben das ausprobiert vor 2-3 Jahren. Wir können uns gut vorstellen, dass wir hochmotivierte junge angehende Dirigenten einladen, mit uns hier zu arbeiten. Und es hat sich herausgestellt, dass das für beide Seiten gewinnbringend ist. Wir haben natürlich auf der einen Seite vielleicht jetzt nicht Dirigenten dabei, die jetzt 20 Jahre Berufserfahrung haben, aber auf der anderen Seite wiegen sie das durch ein hohes Maß an Engagement und Motivation, die sie mitbringen, auf. Und ich glaube, daraus kann man, wenn man das mal so mit dem englischen Begriff bezeichnet, eine Win-Win-Situation draus machen. Es hat sich für uns jedenfalls, so höre ich das aus dem Orchester, doch sehr, sehr bewährt jetzt. Und dass wir sagen, ja, das ist ein Weg, den wir gehen können. Wir wissen natürlich, dass das alles nur auf eine vergleichsweise begrenzte Zeit ist. Weil irgendwann werden dann die jungen Leute, wenn sie die Hochschule oder verlassen, Flüge und werden dann auch woanders sich verdingen. Aber es ist alles offen. Wir haben Erfahrungen natürlich auch schon früher gemacht. Wir hatten ja unseren zweiten Dirigenten von der Musikhochschule aus Hannover als jungen Studenten kennengelernt und hat dann insgesamt 20 Jahre mit uns gearbeitet. Also möglich ist das. Das war der Christian Hammer. Über so einen langen Zeitraum mit ihm zusammengearbeitet haben, der auch von der Hochschule weggekommen ist. Aber das ist alles offen. Wir sind da jetzt nicht festgelegt, zwingend Wechsel herbeizuführen oder so. Den Modus haben wir jetzt auch so gemacht, dass das Orchester befragt wird, dass das Orchester wählt und abstimmt darüber, wie sie arbeiten und mit wem sie arbeiten, das Orchester arbeiten möchte, die Musiker.
Das hat ja auch in vielen Orchestern Tradition, dass sie zumindest eine gewichtige Stimme haben, mit wem sie gerne Musik machen möchten.
Der Modus, der jetzt daraus auch entstanden ist bei uns, dass wir das per Wahl machen, über Vordirigat und dann sagen, ja, mit wem möchten wir jetzt die nächsten Phasen zusammenarbeiten. So ist das jetzt auch mit Alban Matthias gewesen. Das Orchester hat sich mehrheitlich für ihn entschieden, weil er überzeugt die Arbeit in diesem Vordirigieren gemacht hat. Seine freundliche Art und bestimmte Art und auch seine Musikalität haben die Mehrheit des Orchesters überzeugt und gesagt, das wollen wir jetzt weitermachen und das werden wir jetzt auch bis zum Frühjahr, bis zum März erstmal durchführen. Wir haben dann in Bovenen ein gemeinsames großes Sinfoniekonzert, wo wir Dvořáks 5. Sinfonie spielen. spielen und ein reiniges Flötenkonzert mit einer ganz jungen Flötistin aus Weimar, die noch in der Schule ist.
Kontakt nach Weimar ist sehr, sehr produktiv.
Ja, der ist produktiv, aber das war Zufall jetzt eher, weil sie hat sich über ein Orchestermitglied bei uns beworben, hat gesagt, sie würde gerne mit uns ein Flötenkonzert spielen. Und wie gesagt, das ist eine ersatzungsgemäße Aufgabe, die wir uns selbst gestellt haben, junge Musiker zu fördern und mit denen zu spielen. Das für sie, für die jungen Musikerinnen und Musiker natürlich eine wirklich tolle Plattform ist, sich zu erproben in einem Orchester, was ja selber sehr engagiert und motiviert ist, Musik zu machen. Das ist schon auch gegenüber einem Berufsorchester sicherlich nochmal ein Unterschied, wie wir spielen, wie wir an die Dinge rangehen. Ne?
Auf der anderen Seite, bei wechselnden Dirigenten und wechselnden Gastsolisten, Solistinnen, erweitert sich ja auch der Erfahrungshorizont des Orchesters. Also jemand mit einem ganz anderen Tenor, einer ganz anderen Ansage am Pult zu haben. Zu gucken, welche Aspekte jetzt plötzlich spannend werden, die man vielleicht noch nicht in der Form bedacht hat. Das sind ja dann ganz individuelle Geschichten, die da plötzlich anklingen.
Ja, es ist immer so ein gewisser Kompromiss, nicht? Einmal zwischen der Beständigkeit. Wir haben lange Jahre mit Christian Hammer und danach sehr, sehr lange mit Johannes Mösus zusammengearbeitet und erfolgreich mit beiden über fast 20 Jahre zusammengearbeitet. Also die Konstanz ist auch etwas, was ein Vorteil ist, aber der Wechsel hat dann in Orchestern, das wissen auch die Berufsorchester zu berichten, haben Wechsel auch immer wieder ihre Vorteile, neue Impulse zu geben und
es was passiert Neues. Passiert was Neues, wie ist, auch immer das sich entwickelt.
Das ist in dem Beruf des Dirigenten, glaube ich, auch bekannt, dass da Wechsel von den Orchestern durchaus nicht ungewöhnlich sind.
Und vielleicht an der Stelle mit der Solistin Ida Albrecht verbindet jetzt auch speziell mich eine ganz besondere Sache, nämlich sie ist jetzt auf der Schule, wo ich vor, das muss ich rechnen, 2 Jahren Abitur gemacht habe. Und das ist das Musikgymnasium Belvedere, Grüße gehen raus. Ja, das ist natürlich auch nochmal eine besonders schöne Verbindung, weil immerhin verbringt man da dann 3 Jahre seines Lebens, ist schon ein Lebensabschnitt.
Ich vermute, Sie haben auch einen musikalischen Fundus, aus dem Sie in nächster Zeit gerne schöpfen möchte. Was haben Sie so für Liebhaberprojekte, möchte ich es fast nennen, die zumindest mal ins Gespräch kommen könnten, unabhängig davon, welches sich jetzt realisieren lässt?
Man sieht es schon am jetzt kommenden Programm im März. Mir liegen natürlich insbesondere tschechische Komponisten tatsächlich sehr am Herzen, also dem entsprechend Smetana, Dvořák oder für die Tschechen Dvořák. Richtig ausgesprochen, weil ich festgestellt habe, dass in unseren Breitengraden hier in Deutschland, dass das irgendwie eine Sache ist, wir spielen sehr gern deutsche Komponisten, aber kaum Komponisten, die aus einem anderen Land kommen. Also das ist so irgendwie allgemein und speziell tschechische Komponisten nicht. Und ich war erstaunt, wenn man sich ein bisschen mit Dvořák und seinem Schaffen beschäftigt, wie reich das ist, wie viel man daraus schöpfen kann. Und großes Projekt ist für mich die Chorsinfonik von Dvořák beispielsweise. Solche Sachen, da sind wunderschöne Stücke dabei, traumhaft Sachen, aber man merkt eben, in Bovenden werden wir am Anfang die Mittagshexe noch spielen von Antonín Dvořák, eine sinfonische Dichtung, die auch sehr düster ist, aber sehr schön und eben ein wunderbarer Rahmen, ja. Und das war mein Gedanke und das möchte ich auch fortführen für kommende Programme natürlich. Einfach auch Komponisten zu spielen oder Stücke von Komponisten, die nicht, soll man sagen, sehr bekannt sind einfach. Die Mittagshexe wird immer bekannter, aber ja.
Aber halt selten gespielt werden. Bekannt mögen sie sein, aber sie tauchen im Konzertprogramm nicht auf.
Das kann natürlich viele Gründe haben, weil ich stelle auch fest, dass man irgendwie für dieses Verständnis von gerade tschechischer Musik die Kultur vor Ort einfach gut kennen muss.
Schaden tut das bestimmt nicht.
Das schadet bestimmt nichts.
Das Orchester Göttinger Musikfreunde ist ja schon immer sehr reisefreudig. Machen Sie schon weitere Reisepläne?
Nein, wir haben gegenwärtig noch kein
Abenteuer in Valencia.
Wir haben jetzt noch keine weiteren Reisepläne. Das ist erstmal ein Riesenberg gewesen, den wir bestiegen haben. Diese Reise, das muss man dazu sagen, sie ist ganz großzügig vom Goethe-Institut gefördert worden. Mit bestimmten Voraussetzungen, Bedingungen auch nachhaltig zu reisen. 2 Drittel sind geflogen, 1 Drittel sind mit der Bahn gefahren. Also solche Dinge haben wir ausprobiert durchaus in dieser Weise. Und für uns ist immer wichtig, dass wir Kooperationen haben. Also bisher sind die meisten unserer Konzertreisen Kooperationen mit örtlichen Chören gewesen, was dann auch immer Gegenbesuche oder häufig Gegenbesuche gehabt hat. Ich erinnere an unsere Reisen nach England, als wir in Oxford gewesen sind. Da haben wir den Oxforder Bachchor auch dann hinterher zu Gast in Göttingen gehabt. Oder nach Südfrankreich, als wir in Cahors gewesen sind und in Montauban konzertiert haben. Und wir den Chor von Cahors dort dann auch in Göttingen zu Gast gehabt. Also diese Dinge spielen dann eine Rolle. Aber nachdem wir eine größere Pause gehabt haben nach unserer letzten Orchesterreise, die uns nach St. Petersburg geführt hat, haben wir jetzt eben diese Reise gemacht. Ich bin mir sicher, dass wir keine so große Pause mehr haben werden, sondern ziemlich bald und zügig an die Ideen rangehen werden, wohin weitere Reisen uns führen können. Eins haben wir damit in der Reise auch immer erlebt, sie führen und schweißen das Orchester sehr viel besser noch zusammen und das gemeinsame Erleben vor Ort und die Erinnerung an solche schönen Reisen und auch musikalischen Erlebnisse. Also für uns, das darf ich jetzt nochmal wirklich auch hervorheben, war das Konzert, was wir in Valencia im Palau de la Musica gegeben haben, ein ganz einsames Highlight in unserer gesamten über 40-jährigen Geschichte. Wir haben dort in einem der schönsten Konzertsäle Europas spielen dürfen. Wir haben ein volles Haus gehabt, 1500 Zuhörer sind da gewesen und es hat wirklich alles gepasst und wir sind nach meiner Meinung nach als Orchester über uns hinausgewachsen, haben wirklich ein ganz tolles Konzert dort spielen dürfen. Und das ist natürlich was, was dann auch in Erinnerung bleibt und auch verbindet die Musiker, die ja aus ganz verschiedenen Berufen kommen. Da sind ja alle möglichen Berufe, die da sich zusammenfinden abends und Musik machen und die Freude an der Musik teilen.
Und fleißig weiterüben.
Und fleißig weiterüben, ja. Wenn man jetzt die Dvořák-Sinfonie hat, wird das nicht ohne Üben gehen.
Ja. Aber gerade wenn Sie die Musik von Dvořák so schätzen, wäre es doch mal eine Überlegung wert, muss ja nicht Prag sein, aber zum Beispiel Tschechien anzusteuern.
Da bin ich total
offen. Und nach musikalischen Abenteuern Ausschau zu halten.
Weil Prag ist natürlich eine wundervolle Stadt und auch Tschechien ist ein wundervolles Land. Ich bin da ganz offen für.
Man muss natürlich aufpassen, dass man nicht in Hochgastiert, wo die kulturelle Versorgung sehr, sehr gut ist. Das hängt immer davon ab, wenn man einen Partner findet, also sozusagen jemanden, mit dem man etwas zusammen macht. Ich erinnere mich sehr gut an die Reise, die wir nach Wien gemacht haben. Da haben wir das Brahms-Requiem auch aufgeführt, das wir jetzt in Valencia gespielt hatten. Und dann kann man auch in Wien eine volle Kirche haben. Und das hatten wir da, nicht zweimal. Wir haben das zweimal aufgeführt. Also wir haben zweimal wirklich volles Haus gehabt, weil das mit einem lokalen Chor dann funktioniert, nicht? Also sowas. Ja, durchaus. Also ich liebe Prag auch. Ich bin oft schon da gewesen und habe dort auch sowohl Musik als auch Oper. Also ist schon klasse dort. Ist durchaus eine Überlegung wert, aber da muss man wirklich dann jemanden finden, dass man das mit so einem Austauschprogramm vorantreibt.
Aber was Sie gerade ansprachen, also eine volle Kirche werden Sie zu einem Benefizkonzert auf alle Fälle haben. Da frage ich mich, warum gibt es nur einen Konzertabend? Weil die Reise ist ja nicht mal ebenso von Valencia nach Göttingen abzuwickeln. Wenn der Chor schon mal hier ist und es ein tolles Bündnis gibt, auch mit Göttinger Musikerinnen und Musikern, da ein ganzes Konzertwochenende zu machen?
Ein berechtigter Einwand, aber das sind die Möglichkeiten, die der Chor aus Valencia gegenwärtig hat. Die werden am Donnerstag hier anreisen und am Sonntag dann wieder über Goslar abreisen. Wir haben gesagt, sie sollen sich möglichst hier in der Gegend das Weltkulturerbe anschauen und dann fahren die am Sonntag wieder zurück. Also das sind deren Möglichkeiten. Ja, wir hatten das schon überlegt, in Novaschmünden oder anderen Orten noch ein zweites Konzert zu geben. Es war mal im Gespräch, aber es hat sich dann nicht weiter konkretisiert, weil es einfach von Valencia aus der Rahmen war, den sie gegenwärtig dort für sich realisieren können, nicht? Das ist so die.
Also gibt es am Samstagabend ein einmaliges musikalisches Fest.
Das wird so sein. Es wird ein musikalisches Fest geben. Ich glaube, dass das eine ganz tolle Stimmung sein wird. Ich glaube auch, dass die Zuhörer ein besonderes Ohr und ein besonderes Herz mitbringen.